Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir starten in Episode Nummer 3 der Zeitplauderei, was bedeutet, ich habe wieder jemanden bei mir, dessen Thema ebenfalls Zeit- und Selbstmanagement ist. Und ich freue mich sehr darauf, wieder ins Plaudern zu kommen über Methoden, die für uns funktionieren, die wir nicht ausstehen können, unterschiedliche Perspektiven auf häufige Zeitmanagement-Probleme und unseren eigenen Alltag. Und die meisten von euch haben ja für mich persönlich wundersamerweise tatsächlich alle 176, 77 Folgen oder so des Zeitplanerin-Podcasts schon gehört. Das heißt, euch müsste die Stimme bekannt vorkommen, denn Jasmin ist mit Abstand der häufigst gehörte Gast in meinem Podcast. Hallihallo, schön, dass du da bist.
Hallöchen.
Und ihr kennt Jasmin von den Folgen zum Thema digital versus analog planen. Da haben wir mehr oder weniger 2 Folgen zugemacht. Ich verlinke euch die auch nochmal in den Shownotes, wenn ich dran denke. Aber erstmal vielleicht ganz kurz, Jasmin, nochmal so 3-4 Sätze zu dir und deinem Zeitmanagement-Schwerpunkt, auch so im Unterschied zu mir, denn nicht alle können sich vielleicht noch an die Folgen erinnern.
Ja, hallöchen erstmal. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Man konnte es leider nicht sehen, ist ja ein Podcast, aber ich habe die Hände, so die Arme hochgerissen, als du gesagt hast, ich bin die mit am häufigsten hier dagewesene Gästin. Gibt's das Wort? Gast?
Bei
egal.
Mir nicht.
Nee, bei mir, wobei ich muss, aber egal, anderes Thema. Genau, ich bin, ja, Expertin würde ich nicht sagen, aber ich komme ganz gut mit Zeitmanagement-Tools und so weiter klar. Was ist eigentlich mein Ziel? Ich mache das Ganze, damit ich mehr Zeit für mich habe und nicht, um noch mehr zu arbeiten. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, dass ich mit der Zeit, die ich so gewonnen habe, andere Dinge machen kann, die mir gut tun. Also jetzt nicht irgendwie, um noch mehr zu arbeiten. Und was vielleicht besonders an mir ist, ist, dass ich Lehrerin bin. Ich arbeite Vollzeit. Ich habe natürlich auch 2 korrekturintensive Fächer mir ausgesucht, Englisch und Spanisch. Ich korrigiere mich also im Grunde zu Tode und habe auch zusätzlich viele Aufgaben noch an der Schule, die ich halt so übernehme. Und da brauche ich ein gutes Zeitmanagement. Also wenn ich mich nicht organisieren könnte, sowohl meine Zeit als auch meine Aufgaben, als auch meine Energie und so weiter, dann gehe mich, glaube ich, gar nicht klar. Ich mag meinen Job, aber er verlangt halt auch sehr viel von mir ab. Und wenn ich mich nicht organisieren könnte, dann wäre das sehr schwierig. Und ich mache das alles tatsächlich, wie du schon angekündigt hast, digital. Ich bin also quasi, wobei nicht mehr ganz, ich war mal dein Pendant, aber jetzt nur noch so halb. Ne?
Ja, wir treffen
Genau,
uns
schön,
in der
dass ich
Mitte.
Wieder da sein darf. Ja, stimmt.
Genau, aber wichtige Info fehlt noch. Ihr könnt Jasmin dabei auch zugucken und von ihren Tipps profitieren. Ich kriege immer mal wieder Nachrichten von Lehrerinnen und Lehrern unter euch und kann da nur sehr bedingt weiterhelfen, gerade bei der Frage, wie kriege ich das, das Korrekturspiel irgendwie vernünftig geklärt. Da könnt ihr bei Jasmin vorbeischauen, beim Podcast, beim Blog, beim Newsletter, auf Instagram, auf Threads. Bist du noch
YouTube?
Auf Twitter? Ah ja, YouTube habe ich vergessen, stimmt. Nee,
Twitter, X habe ich gelöscht. Also tatsächlich das, was am besten in Anführungsstrichen gerade läuft, ist mein YouTube-Kanal. Da poste ich gerade jeden Sonntag seit ein paar Wochen, ich weiß gar nicht wie viele, immer ein Video zu ganz unterschiedlichen Themen. Meistens sind es Fragen, die mir gestellt werden, die ich dann beantworte. Und ja, der Podcast auch fast regelmäßig. Die Folge von heute kommt gleich noch.
Ah ja, stimmt, du bist ja jetzt auf dienstags umgesprungen.
Richtig, ich weiß nicht, ob das so gut war, aber
hast du die Folge schon produziert?
Ich habe das Skript schon stehen. Also die im Grunde sind es nur noch Stichpunkte, aber so 10, 15 Minuten brauche ich schon. Ich mache ja immer einen One-Take, ich schneide auch gar nichts mehr. Intro gibt es auch schon nicht mehr. Aber ich lege gleich direkt los und dann.
Also One Take mache ich auch, aber warum ich das so lustig finde, dazu muss man wissen, es ist Dienstag, 19:20 Uhr. Und so wie ich uns kenne, wird das hier wahrscheinlich vor 20:20 Uhr kein Ende geben. Also das Männchen
Vermutlich
mit der
nicht.
Tür, das du da siehst in deinem Zoom neuerdings, das wird wohl noch eine Weile warten. Und danach noch eine eigene Podcast-Folge nicht nur produzieren, sondern auch veröffentlichen, ist schon sportlich.
Ja, aber es geht, also ich habe tatsächlich ein paar, ich habe meine Planung ein bisschen geändert und jetzt habe ich mittlerweile immer ganz viele Ideen und Dinge, die schon in Arbeit sind, fertig und so weiter. Also im Grunde muss ich es nur einsprechen. Von daher habe ich noch Hoffnung, aber zur Not kommt es dann halt Mittwoch. Also ich bin da mittlerweile ein bisschen entspannter. Ich habe so viele Folgen. Ich habe einige, die dann fragen, wo bist du? Ich brauche das für meine Autofahrt. Aber in der Regel kommt es dienstags. Aber ich hatte heute tatsächlich so viel zu tun, dass dann die Priorität leider zu schulischen Dingen musste. Und ich dann wusste, okay, Podcast wird eng, wird spät, aber dann ist es so. Ich habe genug andere Folgen noch.
Bist du grundsätzlich so jemand, der, also auf den, ich weiß, dass du nicht super auf den letzten Drücker arbeitest, deswegen tue ich mich gerade schwer mit der Formulierung, aber bist du jemand, der eher so ein bisschen den Druck der Deadline braucht oder der eher mit super viel Vorlauf arbeitet?
Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil hier um die Ecke meine Steuerunterlagen liegen für 22 und 23. Aber ich habe einen Steuerberater, ich bin noch in der Frist. Ich bin eigentlich, also so auf den letzten Drücker recht selten, zumindest was so private und schulische Dinge angeht. Also wenn da wirklich was dahinter ist und Termine und andere Leute, die auf Zuarbeit warten. Vor einem Jahr hätte ich beim Podcast, wäre ich wahrscheinlich schon ausgetickt innerlich, weil er jetzt nicht kommt, immer um 12 Uhr. Mittlerweile habe ich so ein bisschen meinen inneren Frieden und ticke eher aus, wenn ich den YouTube-Kanal nicht bespiele. Ich weiß nicht warum. Macht beides Spaß, aber YouTube macht irgendwie mehr Spaß gerade. Aber so ist das. Ich habe den Newsletter ja auch gerade umgestellt, dass er jetzt wöchentlich kommt. Einfach weil ich gemerkt habe, wenn ich so alle 4 Wochen immer nur was mache, dann bin ich so richtig raus. Und dieses sich an den Schreibtisch setzen und dann was rauszusuchen, dann wird es auch immer so ellenlang und dann muss ich alles verlinken. Das war mir zu viel Widerstand. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich es ändern, dass ich das wirklich regelmäßig mache. Und jetzt teste ich, dass jeden Sonntag was kommt. Das klappt bisher auch ganz gut. Und die Resonanz ist auch besser. Also die Klicks sind besser und es ist alles grün plötzlich und immer plus und also in den Statistiken, aber. Prinzipiell geht es ja erstmal darum, dass es mir Spaß macht. Und wenn andere Leute davon profitieren können, dann umso besser. Deswegen, ja. Also eher nicht auf den letzten Drücker.
Ich finde das krass, weil wir hatten ja mit den Newslettern einen ähnlichen Struggle. Ich habe ja vor einem Jahr auch das Problem gehabt, dass ich mit meinem, ich schicke einmal im Monat eine E-Mail raus, irgendwie so unzufrieden war, weil Kurzfassen ist ja keine Kernkompetenz von mir und in der E-Mail ewig lange Texte schreiben ist aber der Garant für nicht gelesen werden. Und ich hatte keinen Bock, die zu schreiben. Und dann dachte ich mir, na gut, wer soll dann Lust haben, die zu lesen? Das macht alles irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und meine Reaktion darauf war ja die genau gegensätzliche Richtung zu deiner. Also nicht zu sagen, okay, ich mache häufiger kürzer, sondern bei mir war ja dann der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das einfach als Magazin. Ich mache einfach nicht eine E-Mail, sondern ich mache 20 Seiten jeden Monat. Genau, und das finde ich total interessant. Mir wäre das viel zu viel Druck. Also für mich wäre die Tatsache, ich muss mich jede Woche dran erinnern und du batchst ja auch nicht, du schreibst ja wirklich jede Woche neu.
Meistens.
Das ist mir tatsächlich, also da kriege ich schon Stresspickel, wenn ich nur drüber nachdenke, weil dann meine Woche schon so voll ist und ich das Gefühl habe, ich habe nicht mehr viel Flexibilität für alles andere, weil ich ja dann muss.
Ich habe tatsächlich, war auch nicht so clever, glaube ich, aber YouTube und Newsletter liegt auf dem Sonntag. Mal gucken, ob ich das so lange durchhalte. Aber so viele Methoden, wie es gibt, so unterschiedlich sind wir. Also mir hilft das. Ich habe dann, als ich vor 2 Wochen war, ich ein Wochenende noch in Holland, bevor ganze Schulkram wieder losgeht. Und ich habe bewusst mein MacBook, also ach so, ein bisschen unbezahlte Werbung, alles selber gekauft,
Ja,
bla bla
bla
bla.
bla.
Und jetzt kommen die Hater. Ich habe halt alles von Apple. Es tut mir leid. So, und ich habe das MacBook bewusst zu Hause gelassen. Ich habe nur mein iPad Mini mitgenommen. Und ich habe darüber den Newsletter getippt. Ohne Tastatur, wirklich mit der Tastatur auf dem Display quasi.
Das hätte das
Und
iPad
ja, es
Mini bei
gab,
mir nicht überlebt.
also es gab ein, zwei Dinge, wo ich gedacht habe, ja, okay, den Link einfügen mit einer Maus wäre jetzt schneller gegangen. Aber das war irgendwie total entspannt und es ist wieder jetzt der Punkt erreicht, wo es mir Spaß macht. Also wenn ich jeden Monat ein Magazin wie du rausbringen müsste, ne, da kommt ja dein Journalistenherz ein bisschen raus. Ich glaube, da würd ich dann sterben, weil mir das so einen Druck macht. Wohingegen ich denke, so jeden Sonntag mich hinsetzen, meine Sachen verlinken und eine Geschichte aus meinem Leben erzählen und was ich dann gelernt habe und welche neuen Tools ich vielleicht mitgenommen habe, das fällt mir gerade echt sehr leicht. Deswegen spannend, dass so jeder irgendwie anders ist.
Krass, aber wir hatten das ja damals beim Podcast auch schon gemerkt, ne? Dass ich tendiere dazu, also wenn ich dazu komme, die letzten Monate hat das irgendwie immer nicht so richtig funktioniert, aber eigentlich tendiere ich dazu, meine Podcast-Folgen in der Batching-Session am Anfang des Monats aufzunehmen für den kompletten Monat. Also ich nehme die auf, ich plane die vor, die Veröffentlichung, ich schreibe die Instagram-Posts vor, plane die auch ein, sodass ich mich da einfach 0,0 mehr drum kümmern muss. Ich muss nur dran denken, was ich veröffentlicht habe, weil ich dann mich sonst manchmal das Problem habe, dass ich an dem Tag dann irgendwie eine E-Mail kriege und denke, hä, wovon redet die? Ach so, das ist die Podcast-Folge, die ich veröffentlicht habe. Aber grundsätzlich ist das für mich eine Methode, die mir mehr Freiraum gibt. Und ich brauche ja diese Flexibilität, weil mein Gehirn, ich weiß ja nicht, was meinem Gehirn nächste Woche einfällt, womit wir uns beschäftigen wollen. Das kann ich aber nicht absehen. Und du hast damals ja schon gesagt, nee, Batchen funktioniert für dich nicht. Du musst das irgendwie, du machst das tatsächlich nicht nur in der Woche selbst, sondern wie wir eben gehört haben, am Tag selbst.
Oder am Abend. Ich mag Batching als Methode an sich schon. Also ich mache das zum Beispiel bei den 8000 E-Mails, die ich in meinem Schulpostfach täglich kriege. Und ich habe zwei Postfächer, weil ich noch Medienkoordinatorin bin an der Schule. Also kriege ich da auch noch E-Mails und da und von meinen Schülern und so weiter. Da funktioniert Batching. Ich versuche mir vorzunehmen, eine Stunde E-Mails und dann ist gut. Und alles andere muss halt für den nächsten Tag da liegen bleiben. Aber irgendwie beim Podcast und so geht das nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe manchmal das Gefühl, besonders beim Newsletter, ich bin dann so zu, soll ich sagen, unflexibel. Also ich kann da nicht darauf reagieren, was irgendwie kommt. Und deswegen kann ich das da irgendwie nicht. Genau, also ich weiß nicht, warum das beim Newsletter und YouTube nicht so gut funktioniert mit dem Batching. Aber bei schulischen Dingen funktioniert das sehr gut oder bei privaten. Ich glaube, ich habe bei dem kreativen Ding das Problem, dass ich das Gefühl habe, nicht flexibel reagieren zu können. Wenn ich bei Instagram Anfragen kriege oder Fragen, Mensch, ich habe das Problem, kannst du mir helfen? Ja, mache ich morgen eine Folge draus, fertig, so. Und das führt dazu, ich habe tatsächlich jetzt so eine ganze, du wirst lachen, in Apple Notes, nicht in Notion und auch nicht in Craft, Ordner, Idee, in Arbeit fertig archiviert. Und das habe ich für alles, also Newsletter, YouTube, Podcast und so weiter. Und immer, wenn mir was einfällt, packe ich das da und dann habe ich recht viel Auswahl. Das führt dann schon dazu, dass ich mich nicht entscheiden kann manchmal, was ich zuerst veröffentliche, aber
Aber das ist ja lustig. Das heißt, du bildest in deiner Notizen-App eigentlich ein klassisches Kanban-Board ab.
absolut. Und ich schiebe die Notizen dann einfach von dem einen in den anderen Ordner. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich
Aber
habe
das ist ja wild. Warum benutzt du
Craft.
denn nicht einfach eine Kanban-App? Das wäre ja irgendwie viel einfacher.
Ja, weil mir das zu. Ich habe das tatsächlich, ich habe mit Trello gearbeitet, war mich zu umständlich, auch auf dem Handy irgendwie, weil ich habe das Gefühl, ich muss immer den Überblick behalten. Und auf dem Handy fand ich das zu unübersichtlich. Auf dem Desktop war das super, ne, wenn man ein großes Display hat. Craft hatte ich, war super, aber Craft ist so der große Bruder von Notion oder eigentlich der kleine, kann ein bisschen weniger, aber. Ich habe gemerkt, und das habe ich, glaube ich, schon bei den letzten Folgen gesagt, dass ich mich mehr mit dem Design und hier ein Bullet Point und da ein Toggle und da blaue Überschrift und da auch dick markiert und bla, dass ich mich viel mehr mit dem Design beschäftige als mit dem Inhalt. Und interessanterweise rücke ich immer weniger von solchen fancy Apps irgendwie ab und bin jetzt bei echt Standard-Apps. Also das Einzige, was ich von Apple nicht benutze, ist die Cloud. Die finde ich irgendwie noch zu unsortiert und ich kriege von der Schule OneDrive kostenlos. Deswegen nutze ich das. Aber ich habe ganz normal den normalen Kalender von Apple, die To-Do-App von Apple. Wer hätte es gedacht, dass ich mal Things 3 den Rücken kehre? Auch da übrigens Kanban-Board-Ansicht, seitdem es die Funktion gibt. Super. Und was habe ich vergessen? Ja, die Notizen-App. Und es funktioniert. Ich mache das jetzt schon länger und es funktioniert richtig gut alles. Und deswegen bleibe ich da.
Ich finde das interessant. Also seit unserer letzten Folge hat sich hier, ja, warte mal kurz, mein Handy geht mir gerade auf den Keks. Ich muss mal kurz den Ton ausschalten. Warum auch immer der überhaupt an ist. Normalerweise ist mein Ton nie an.
Also ich höre nichts.
Gut, dann hören es die anderen auch nicht, aber hier pinkt ständig irgendwas. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, seit unserer letzten Folge hat sich bei mir ja noch mal einiges getan, weil damals war ja noch, ich hatte zwar, glaube ich, TickTick schon als To-Do-App im Einsatz, aber habe ja meine Planung immer noch überwiegend im Bullet Journal gemacht. Und da hat sich bei mir ja ganz viel verändert. Also zum einen, dass das Bullet Journal, ich schreibe zwar noch mit, ich halte gerade meinen Stift in die Kamera, was kein Mensch sieht im Podcast, aber ich schreibe ja noch mit einem Stift, aber eben nicht mehr auf Papier, sondern im Bullet Journal auf meinem Tablet, was kein Apple-Produkt ist. Und dann ist auch mit der Zeit, also das war eine Änderung, bei der ich echt ein bisschen Sorge hatte, ob das so gut geht. Das war aber klasse, weil die Probleme, die ich mit dem analogen Bullet Journal hatte, also vor allem die fehlende Durchsuchbarkeit, du findest die Dinge nicht so schnell wieder, und auch die Tatsache, dass du grundsätzlich das Buch, in dem die Notiz steht, die du jetzt gerade brauchst, garantiert nicht dabei hast, das hat sich einfach erledigt. Also ich verschlagworte meine Sachen, das heißt, Überschriften wandle ich in Text, also in Computertext, nicht in meine Handschrift, um, sodass es durchsuchbar ist als Schlagworte, und dann gebe ich halt oben in die Suchfunktion das Schlagwort ein und dann werden mir alle Seiten angezeigt, wo irgendwas damit draufsteht. Das ist grandios, das hat sich schon mehrfach bewährt, dabei bleibe ich. Aber mein Bullet Journal ist nicht mehr tatsächlich so sehr die Schaltzentrale für meine Planung. Das ist immer mehr Tick-Tick geworden, weil ich auch immer weniger Tagesplanung mache. Vor allem seit der ADHS-Diagnose, seit ich weiß, das kann ich schon machen, aber mein Gehirn macht mir einen Strich durch die Rechnung. Also die Zeit kann ich mir halt irgendwie mehr oder weniger auch sparen. Das heißt, ich habe eine Wochenliste auf Tick-Tick. Also ich mache auch keine Fälligkeiten mehr mit, das ist morgen fällig, das ist am Dienstag und so, sondern
Okay.
das ist alles fällig zwischen Montag und Freitag für Arbeit und Montag bis Sonntag für Zeitplanung und privat. Und das wird mir dann halt in meiner heute Ansicht angezeigt, solange bis ich es abhake. Aber es wird mir nicht sofort morgen als nicht erledigt, als, wie heißt das,
Überfällig.
als überfällig angezeigt, was mich wahnsinnig gemacht hat. Ich musste dann immer die Dinger umdatieren, damit die nicht mehr rot sind in dieser Liste.
Bei mir auch.
Genau. Und so habe ich halt nur die Wochenansicht, und aus der suche ich mir dann morgens raus. Also ich gehe das abends schon nochmal durch, das mache ich immer noch. Aber halt nicht mehr schriftlich im Bullet Journal, sondern ich gucke mir meinen Kalender an, ich gucke mir meine Wochenliste an, damit ich einen groben Plan habe, was steht morgen an und womit will ich gegebenenfalls anfangen, beziehungsweise was ist jetzt besonders dringend. Und alles andere mache ich on the go im Tag. Das heißt, da hat sich bei mir nochmal richtig viel verändert, und seitdem ist auch, also TickTick, bei mir ist es TickTick, der Google-Kalender und die Notizen-App von Samsung, weil da mein Bullet Journal drin liegt. Also sind wir inzwischen sehr nah dran aneinander.
Tatsächlich, ja, ich muss aber ein bisschen lachen. Ich habe tatsächlich, also ich terminiere Dinge tatsächlich. Ich kann das nicht, also doch kann ich schon, aber wenn ich weiß, die Aufgabe muss jetzt, ich weiß nicht, ob das auch am Job liegt, weil wir haben ja viele Fristen, Deadlines, die Konferenz ist dann musst du das Formular bis dahin und da abgegeben haben. Ich meine, gut, E-Mails haben zum Beispiel keine Deadline, außer da steht, ich brauche das bis so und so. Aber ich habe tatsächlich nebenbei einfach meine To-Do-App mal aufgemacht, um zu gucken. Ich terminiere schon vieles. Und was ich da total cool finde, ist, ich habe da einfach für mich so ein, was heißt System, aber ich habe einfach die neuen Updates mir zunutze gemacht. Einmal eben die Kanban-Board, das liebe ich ja. Wenn das Things 3 irgendwann auch kriegt, dann wird es wieder kritisch mit dem Wechseln. Aber ich glaube, da gibt es ein, zwei Dinge, die gefallen mir nicht mehr. Deswegen, ich glaube, Apple Reminders bleibt jetzt echt, finde ich gut. Aber Klopf auf Holz, das habe ich letztes Mal auch
Ich
gesagt.
wollte
Und da
gerade
war ich
sagen,
bei
das hast du
To-Dos
bei
wieder.
jedem
Von daher,
einzelnen
egal.
App-Wechsel gesagt.
Die habe ich jetzt über ein halbes Jahr, glaube ich, nutze ich die schon. Das will schon was heißen. Und ich nutze die Funktion, also wenn ich weiß, ich muss zum Beispiel bis Freitag das und das erledigt haben, dann terminiere ich das auf Freitag und mache eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, vorher so eine Erinnerung, vorzeitige Erinnerung und überlege, wie viel Zeit ungefähr bräuchte ich, wie viel Vorlauf bräuchte ich? Und dann terminiere ich das auf den Tag davor oder 2 Tage davor, je nachdem, wie viel Aufwand das hat. Ich kann ungefähr mittlerweile mehr oder weniger realistisch einschätzen, was ich für welche Aufgabe, wie lange ich brauche. Ungefähr, klappt auch nicht immer. Und damit fahre ich tatsächlich gut. Und Aufgaben, die ich irgendwann machen kann, die landen auch in so einer Irgendwann-Liste. Tatsächlich.
Also auf Aufwand einschätzen ist ja, ne? Das wird in diesem Leben auch vermutlich nicht keine besondere Kompetenz mehr von mir. Aber ich finde es das interessant, dass du sagst, du machst es dann 2 Tage früher, weil da bin ich ja sofort wieder bei meinen Fake-Deadlines. Denn 2 Tage früher bedeutet, okay, du kannst dir Prokrastination tatsächlich nicht leisten, jedenfalls nicht großartig, sondern es muss halt dann, wenn es geplant ist, auch fertig werden. Ich würde mal sagen, 75% der Dinge werden bei mir nicht fertig zu dem Zeitpunkt, zu dem ich sie das erste Mal geplant habe. Und deshalb arbeite ich ja schon Ewigkeiten mit Fake-Deadlines. Und das ist jetzt natürlich viel einfacher mit dieser Dauer statt Fälligkeit an den Aufgaben, weil wenn ich weiß, okay, diesen Freitag ist eine Aufgabe fällig, dann ist die das erste Mal eingeplant letzte Woche von Montag bis Freitag. Also über eine Woche vorher. Weil ich genau weiß, okay, ich cluster die ja dann, die kriegen ein Label. Im Moment arbeite ich nach der 3M-Methode, also muss, müsste, möchte
Eine
Aufgaben.
gute Podcast-Episode übrigens, unbedingt anhören. Kam neulich erst.
Genau. Und da ist die in der ersten Woche, in der ich sie einplane, unter möchte oder müsste, je nachdem, was es für eine Aufgabe ist, ja. Aber noch nichts, was jetzt irgendwie High Priority ist. Und wenn ich dazu komme, mache ich sie. Ich weiß aber, dadurch, dass ich ja mit Fake Deadlines schon so lange arbeite, okay, das ist alles gut, das kann man auch immer noch mal verschieben. Und in der nächsten Woche, wo ich ja dann weiß, okay, Achtung, Alarm, echte Deadline, kriegt die ein anderes Label. Dann wird sie halt noch mal eingeplant, wenn ich nicht dazu kam, kriegt dann aber das Label Muss oder sogar Sternchen, je nachdem, wie wichtig das Ding ist. Und dadurch habe ich so zwei Fliegen mit einer Klappe. Also es kann mir nicht durchrutschen, es macht mir keinen Stress, weil ich es auf den letzten Drücker mache, aber gleichzeitig bewahre ich mir die Flexibilität, die mein Gehirn braucht, um zu funktionieren und nicht irgendwie ansonsten so in so eine Trotzhaltung von, nee, mach ich nicht, zu verfallen.
Ich habe tatsächlich überlegt, wie ich diesem Stress umgehe, dass ich sehe, oh mein Gott, ich muss bis übermorgen eine Dissertation abgeben. Also, irgendwie so. Und ich mache tatsächlich, ich schaue regelmäßig in den Ordner. Ich habe bei Apple Reminders kann man so smarte Listen anlegen. Und ich habe eine Liste, die heißt morgen, eine, die heißt diese Woche fällig und eine Liste, die heißt diesen Monat fällig. Und jeden Sonntag, manchmal auch Montag, weil in der Regel Sonntag, Mittag, Abend tatsächlich, gehe ich einmal diese Listen durch. Also ich mache so einen Wochenrückblick, Überblick, Vorblick, Vorschau, was auch immer. Und schaue, wie lief die Woche, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, warum habe ich es nicht geschafft. Ich mache das aber mündlich, ich schreibe mittlerweile nichts mehr auf, weil das Aufschreiben mir zu lange dauert. Ich gehe das quasi gedanklich einmal durch. Und dann sehe ich ja, welche Aufgaben nächste Woche auf mich zukommen. Und dann habe ich immer so ein Splitscreen, ich habe meinen Kalender links, die Aufgaben rechts. Und dann passieren so Klassiker, ne? Ja, Mittwoch irgendwie, weiß ich nicht, 1. bis 9. Stunde Unterricht, danach Konferenz, danach Schulkonferenz und ich packe mir so eine Aufgabe, für die ich bestimmt 2 Stunden brauche.
So, wir müssen uns erstmal wieder sammeln, weil wir
Ja.
hatten gerade wieder ein Tonproblem. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Wo waren wir?
Ich habe Wochenreflexion, dass
Ach
ich
so, ja.
da reinschaue, welche Aufgaben auf mich zukommen. Und wenn ich merke, ich habe mir wieder zu viel auf einen Tag gelegt, dass ich dann umdisponiere. Deswegen ist mir das wichtig, dass ich den Aufgaben eine Deadline gebe, dass ich also eine richtige Deadline habe. Fake-Deadlines funktionieren bei mir übrigens nicht, weil mein Hirn weiß, ist ja fake. Interessanterweise, das wird dann ignoriert. Und deswegen habe ich richtige Deadlines und dann so vorzeitige Erinnerungen, falls ich wirklich mal, falls mir was durchrutscht. Und was total der Game Changer für mich war, das sagst du mal gern, das habe ich übernommen, witzigerweise, ist, wenn ich gewisse Dinge habe, die zu einer bestimmten Uhrzeit passieren müssen. Zum Beispiel, ne, Medienkoordinatoren, ich schalte den Beratungstag frei, dass die Schüler digital ihre Termine buchen können. und ich erinnere sie einmal. Ab jetzt ist freigeschaltet. So. Und das habe ich jetzt gemacht am Sonntag, 9 Uhr, glaube ich. Und habe dann da eine Erinnerung auf 8:55 Uhr. So. Und dann werde ich erinnert, ne, auf der Uhr und so weiter. Weil tatsächlich, ich gucke zwar morgens in meine To-Do-App, aber manchmal kommt das Leben dann dazwischen. Dann, ne, hat plötzlich irgendwer angerufen oder Frühstück dauert länger als sonst oder irgendwas lenkt einen ab und zack. Das mache ich aber nur bei tatsächlich Aufgaben, die eine Frist als Uhrzeit haben oder zu der Uhrzeit muss das und das passieren. Sonst habe ich nie eine Uhrzeit. Was ich aber übrigens richtig cool finde, ist die ortsbasierte Erinnerung. Kann das TickTick auch?
Das weiß ich nicht, weil ich es nie nutze.
Okay, weil ich,
Müsste ich
ja,
ausprobieren.
ich finde das total spannend, weil ich arbeite an einer Schule, die zwei Standorte hat. Die sind so 1 Kilometer ungefähr auseinander. Und ich habe einmal hinterlegt Standort 1, Standort 2 und zu Hause. Und ich habe tatsächlich Aufgaben. Ich habe auch zwei Schreibtische, voll der Luxus übrigens. Manche Schulen, manche haben gar keine Schreibtische. Ich habe zwei, führt aber auch manchmal zu Problemen, liegt dann auf dem anderen Schreibtisch. Und ich habe tatsächlich dann ortsbasierte Erinnerungen. Also wenn ich zum Beispiel, ich komme in der Schule an und muss im Sekretariat etwas abgeben, was ich schon im Rucksack habe, also in meiner Tasche, habe ich eine ortsbasierte Erinnerung. Sobald ich den Schulhof betrete, kriege ich eine Nachricht auf die Apple Watch, Formular X abgeben im Sekretariat. Und ich gehe da eh lang, also gebe ich das da sofort ab und hake es auf der Uhr sogar direkt ab und dann freue ich mich einen Keks tatsächlich. Oder wenn es Dinge gibt, die ich sofort zu Hause erledigen muss. Manchmal hat man ja, sobald ich zu Hause bin, muss ich das schnell machen. Dann habe ich das da eingegeben auf zu Hause. Und sobald ich tatsächlich in die Einfahrt schon komme, der Radius ist nicht, also ist jetzt nicht irgendwie 5 Zentimeter, sondern ein bisschen größer, aber es reicht. Sobald ich da ankomme, boom, du wolltest das machen. Und das finde
Also
ich total hilfreich.
ich habe das mal getestet mit, oh Gott, wie heißt jetzt diese App wieder? WIF, what if then that? WIFTT, glaube ich. What if then that? Diese Automatisierung einstellen, herstellen kann. Ich habe das nie ernsthaft zu Ende getestet, weil man sich dann das Ding kaufen müsste und
Ah, okay.
dafür macht es für mich keinen Sinn. Und da kannst du zum Beispiel auch so Sachen machen. Immer wenn du ins Büro kommst, starte automatisch eine Arbeitszeiterfassung in einem Excel-Sheet oder sowas, ne? Also, dass du daran nicht mehr denken musst, sondern dass so, so Automationen bin ich ja grundsätzlich ein großer Fan von. Bei mir spielen sich halt 95% meines Lebens in meiner Wohnung ab. Und die ist mit 90
Okay.
Quadratmetern nicht klein, aber auch nicht so groß, dass ich da ortsbasierte Erinnerungen einstellen müsste. Und ich, also das war bisher aus einem weiteren Grund für mich nicht unbedingt eine Notwendigkeit, weil ich zum einen ja ohnehin mindestens abends, meistens abends und morgens meine Listen durchgehe, also mich selbst daran erinnere, dass da was war. Und ich könnte zum Beispiel, ich arbeite ganz, ganz, ganz selten mit Uhrzeitterminen, weil bei mir dann vorher die Paralyse so kickt. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Termin um neun muss ich das freischalten, dann kannst du das vergessen, dass ich das Frühstück in die Länge ziehe. Weil die Panik, zu spät zu kommen, das zu vergessen, mich im Hyperfokus zu verlieren, so groß ist, dass ich die 3 Stunden vorher gar nichts mehr mache.
Und bei mir ist es genau umgekehrt, weil ich weiß, dass ich da eine Erinnerung habe spät. Also ich setze die Erinnerung immer so, dass wenn ich wirklich completely lost bin, wenn ich irgendwo anders bin, dass ich das trotzdem dann innerhalb der Zeit, die ich vorher als Puffer lasse, dann trotzdem schaffe. Na, und dieses Freischalten, diese Nachricht hatte ich schon vorgeschrieben in meiner Notizen-App des geringsten Missvertrauens und hätte einfach nur Copy und Paste machen müssen. Na, und deswegen reichten die 5 Minuten. Aber es ist witzig, wie unterschiedlich Menschen sind, ne?
Also ich finde das schon auch cool, sowas, solche Erinnerungen. Das ist ja im Prinzip, ist das eine Automation der Kontextlisten nach Getting Things Done. Das ist ja, die gehen ja im Ursprung auch darum, wann kannst du das machen, was da drauf steht, damit du halt nicht im Büro dein Gehirn verstopfst, weil du die ganzen privaten Sachen auf deiner Liste erstmal durchgehen musst, um deine nächste Jobaufgabe zu finden. Und im Prinzip ist das eine Automation der Kontextlisten, was du gerade erzählst. Ich habe halt keine Kontextlisten, also ich nenne die zwar so, aber meine Kontextlisten sind eigentlich, ich glaube, Fokusbereiche heißt das in Getting Things Done. weil ich, wie gesagt, meinen Kontext so gut wie nie ändere. Also 99% meiner Aufgaben würden auf der Liste zu Hause oder am Rechner landen. Das macht dann irgendwie keinen Sinn mehr, wenn man es besser strukturieren will. Und
Ich
deshalb
stelle
habe ich
mir,
ja,
ja, erzähl erst mal.
und deshalb habe ich ja drei Listen, nämlich Privatjob und Zeitplanerin. Und wenn ich aber im Homeoffice arbeite, greift das durchaus ineinander. Also dann gibt es keine unterschiedlichen Zeiten, ne? Sondern es kann sein, keine Ahnung, ich warte auf eine Zuarbeit, dann mache ich halt schnell die Wäsche oder ich ziehe meine Mittagspause vor, weil ich habe mittags ein Meeting, dann schreibe ich vielleicht noch schnell eine Story oder sowas für die Zeitplanerin, keine Ahnung. Deshalb macht das für mich mit den Uhrzeiten halt nicht so viel Sinn.
Ich muss gerade lachen. Ich stelle mir das gerade vor, dass du die ortsbasierte Erinnerung nutzt und sobald du aus dem Bett gehst, 90 To-Dos, die dann komm, mach das, mach das, mach das, mach das, du bist aus dem
Genau.
Bett. Das fände ich witzig.
Ja.
Mir ist tatsächlich, als du Getting Things Done, ich habe das ja auch mal versucht. Es war wie bei dir, es hat funktioniert, aber es war mir dann zu viel. Also ich bin ja schon echt organisiert und sortiert, dass alle mich in der Schule schon für bekloppt halten. Ich gebe ja auch so Fortbildungen, auch an anderen Schulen habe ich jetzt ein, zwei. Die denken alle, ich bin, also entweder sind sie fasziniert oder ich glaube, sie denken, ich bin geisteskrank, weil es wirklich sehr strukturiert und sortiert ist. Und ich habe wie du tatsächlich auch diese drei Ordner, ne, Privat, Beruf und produktive Lehrkraft. Und ich habe da aber zusätzlich noch, ne, mein Kanban-Board und ich drösel alles auf in vier Spalten. Und ich habe das da sortiert nach, es ist, ja, es ist so, es ist nicht Kontext, es ist im Grunde so ein Tagesabschnitt. Also ich habe einmal Top 5, die muss ich wirklich an dem Tag erreichen, weil es ist eine Gewohnheit. Podcast steht übrigens heute auch unter Top 5. Die muss ich machen, weil es ist eine Gewohnheit oder die Deadline ist wirklich heute oder. Und dann habe ich morgens, mittags, abends, weil, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, als ich das noch nicht so sortiert hatte, dann wache ich morgens auf und dann ist ganz oben die erste To-Do, die ich um 7 Uhr sehe oder auf dem Weg zur Arbeit zu Fuß, Staubsaugen. Ja, danke schön. So, wie soll ich das in der Schule machen? Und deswegen solche Aufgaben schiebe ich dann auf also auf mittags oder abends, je nachdem, meistens auf abends, weil ich meistens erst später zurück bin. Aber so sortiere ich das. Das finde ich ganz praktisch, weil alles schulbezogene, also ich kann Formular nicht abends mehr im Sekretariat abgeben. Die machen halt auch irgendwann zu. Und deswegen einmal sortieren nach die Top 5. Ich versuche, dass es wirklich nicht mehr als 5 sind. 5 ist schon je nachdem, welche Aufgaben da stehen, auch sehr sportlich. Und an den anderen Tagen egal. Da sortiere ich einfach zu. Und da sind dann aber auch die Termine, die schon eine vorzeitige Erinnerung haben. Also weiß ich, ich habe noch ein bisschen Puffer und so weiter. Und das funktioniert für mich richtig gut.
Also das ist zum Beispiel die Top 5. Ich habe ja auch eine Zeit lang nach allen möglichen Priorisierungsmethoden gearbeitet, die alle so um die zwischen 3 und 6 Aufgaben am Tag vorgeben. Habe ich für mich ja völlig abgeschafft. Also selbst meine eigene FEM-Methode nutze ich nur noch relativ selten, weil ich irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört oder gelesen habe, aber da hat jemand von der Wortherkunft vom Wort Prioritäten erzählt. Ich habe schon wieder vergessen, ob es Latein oder Griechisch ist. I don't know, irgendwas Altes halt. Und er hat erzählt, das Wort gibt es eigentlich nicht in der Mehrzahl. Was Sinn macht, weil es gibt nicht die wichtigsten Dinge. Entweder ist etwas das Wichtigste oder es ist weniger wichtig. Das ist einfach alles schräg. Und das hat mir so eingeleuchtet und ich bin ja mit Prioritäten eh nur so semi-gut klargekommen, ne? Weil, wie gesagt, das, was meine Vernunft sagt, ist noch lange nicht das, was bei meinem Gehirn Aktion auslöst. Insofern bin ich dazu übergegangen, das mit den Prioritäten komplett wegzulassen, mit einer Ausnahme, es gibt Sternchenaufgaben. Aber es gibt immer nur eine Sternchenaufgabe, nicht pro Tag, sondern zur Zeit. Das heißt, ich definiere morgens meine erste Sternchenaufgabe, das ist die wichtigste. Und erst wenn die erledigt ist, gucke ich mir meine Liste an und gucke, okay, habe ich Bock auf noch eine Sternchenaufgabe? Ist da noch irgendeine? Also Sternchenaufgabe heißt immer, es muss heute passieren.
Ah, okay, also für den Tag.
Für den
Okay,
Tag.
und wenn du die geschafft hast, wenn du Bock hast, sagst du, ich nehme die nächste
Genau.
Sternchenaufgabe. Okay.
Und wenn nicht, kann es aber auch sein, dass ich einfach nur Aufgaben, die eigentlich noch nicht dringend sind, auf die ich aber Bock habe, mache. Oder
Ja.
Minis. Minis schiebe ich ja oft ein, wenn ich ein Motivationsproblem habe. Irgendwie so. Und das ist auch ganz cool. Und mir ist dann, dazu muss ich irgendwann im Magazin auch nochmal einen Beitrag machen, dass ich glaube, dass die Leute, und ich nehme mich da nicht aus, mir ging das früher auch so, die To-Do-Liste mit einer Must-Do-Liste verwechseln. Und meine To-Do-Liste ist aber eigentlich mehr ein Backlog. Ne, also das ist nicht, die sagt mir nicht, das sind die Sachen, die ich tun muss, und schon gar nicht, das sind die Sachen, die ich heute tun muss, sondern das sind die Sachen, die ich nicht vergessen will oder darf. Aber ich entscheide nicht mehr für alles zumindest im Vorhinein, wann ich es tue. Also auch meine vertikalen Zeitleisten im Bullet Journal habe ich nur noch, wenn ich wirklich volle Tage habe und weiß, okay, es wird, wenn ich das nicht plane zwischen den vielen Meetings, die ich habe, dann kriege ich nichts geschafft, weil ich zwischen den Meetings in der Paralyse versacke. Dann habe ich noch eine Zeitplanung für den Tag. Ansonsten läuft es on the go. Also ich habe die Liste. Die Liste ist immer aktuell, damit ich weiß, okay, es ist nichts, es rutscht mir nichts durch. Ich mache viel häufiger als früher einen Braindump, damit die aktuell bleibt. Und ich gehe sie eben, wie gesagt, abends und morgens durch, um zu gucken. Also die Wochenliste gehe ich morgens und abends durch, um zu gucken, okay, was ist jetzt, ist da irgendwas wirklich dringend? Dann kriegt es halt das erste Steinchen des Tages, oder okay, wo hab ich Lust drauf, oder wo kommt demnächst eine Deadline, oder wo wartet irgendjemand drauf oder so. Also ich gehe das schon alles durch, aber ich entscheide auch wieder Getting Things Done. Ich entscheide on the flow nach, wie viel Zeit habe ich, wie viel Energie habe ich. Und theoretisch, in welchem Kontext bin ich? Aber wie gesagt, ich bin meistens zu Hause. Also bei mir ist die dritte Perspektive, wie viel Lust habe ich? Also Zeit, Energie und Lust. Und deshalb sind meine Aufgaben auch nach wie vor gelabelt mit dem Aufwand. Also ich habe ja diese bis 5 Minuten, bis 15, bis 30, bis 60 und über 60. Das sind meine Aufwandslabel. Genauer klassifiziere ich das nicht. Aber jede Aufgabe kriegt, wenn ich sie eintrage, dieses Label, wie lange wird die voraussichtlich dauern, damit ich mir dann, wenn ich weiß, okay, ich habe in einer Stunde ein Meeting, was mache ich jetzt noch? Naja, keine Aufgabe, die mit über 60 gelabelt ist, weil macht keinen Sinn. So, aber es ist, wie gesagt, meine To-Do-Liste wird immer mehr zu einem Backlog und nicht mehr zu dem, was meinen Tag diktiert, zwangsläufig.
Ich überlege gerade, wie das bei mir ist. Ich habe mir nebenbei ganz viel aufgeschrieben. Ich hoffe, ich vergesse nicht, jetzt irgendwas dazu zu sagen, weil ich das sehr spannend fand. Ich habe in meiner To-Do-Liste, es ist kein Backlog bei mir. Ich habe tatsächlich Dinge, die da draufstehen, die muss ich an dem Tag erledigen. Ich habe aber auch Listen. Ich habe aber auch Aufgaben in diesen Spalten, die kann ich auch ganz easy verschieben. Einfach, weil da keine Deadline ist oder einfach, weil ich sie auf so früh terminiert habe, dass sie eigentlich erst in 2, 3 Monaten relevant werden. Aber mein Vergangenheits-Ich hat gedacht, hol es mal schon mal in Erinnerung. Das mache ich manchmal, wenn wichtige Dinge kommen, die aber erst später fertig sein müssen, bei denen ich aber weiß, da ist viel, ich muss mit dem reden und das abklären und das, dann mache ich das schon mal. Was ich ganz spannend fand, ist, du hast gesagt, es ist aber immer alles aktuell und so handhabe ich das auch. Also sobald irgendjemand zu mir kommt und sagt, Jasmin, kannst du mir mal bitte, ich habe das Handy dann schon in der Hand. Also ich bin dann wirklich aufnahmebereit und ich habe das Privileg, ich habe so einen coolen Vertrag bei Vodafone und ich konnte mir jetzt ein neues Handy wieder aussuchen und ich habe klar einfach das neueste iPhone genommen. Das ist das iPhone 15 Pro, selbst gekauft und bla und bla. Und Pro, weil übrigens Pro Kamera, also die Kameras sind wirklich der Hammer, kann ich nur so sagen. Und ich habe dann gesehen, das hat ja diesen Action-Button. Und man kann den programmieren, wie man möchte. Und ich habe den so programmiert, es gibt so eine Zusatz-App für Apple Reminders von so einer No-Name-Firma, habe ich durch Zufall entdeckt. Und wenn jemand kommt und mir eine Aufgabe irgendwie sagt, oder ich habe in einer E-Mail, lese ich die, dann habe ich das Handy in der Hand, ich drücke ganz links und dann geht tatsächlich so eine Vorstufe von Apple Reminders auf und tippe die Aufgabe ein, zack, und dann ist sie in wenigen Sekunden drin. Und dann ist sie im Eingang und dann muss ich nicht sortieren und so weiter. Und deswegen bin ich immer sehr aktuell. Und das ist mir auch wichtig, weil ich weiß, weil ich das immer sehr akribisch mache, vergesse ich nichts. Ich bin total tiefenentspannt, weil ich einfach, ich habe das in irgendeinem Buch mal gelesen. Warum versuchen Aufgaben sich zu merken, wenn man eh ein paar vergisst? Warum nicht dann einfach das gleich abgeben und sagen, ich versuche mir gar nichts zu merken? quasi, ne? Und so mache ich das,
Mhm.
alles, was irgendwie als Aufgabe in Frage kommt, ich schreibe es mir sofort auf. Und in der Regel ist mir keiner böse, dass ich das Handy raushole und sage, du, ich würde mir das gerne aufschreiben. Meine Schüler wissen das mittlerweile, Kollegen wissen das, Familie, Verwandte, Freunde wissen das. Und die freuen sich eher, die sind eher überrascht. Ach Mensch, danke, dass du mir das und das geschickt hast. Ich habe das ganz vergessen, dass ich dich drum gebeten habe. Und das funktioniert sehr gut. Also diesen Widerstand, diese Aufgabe so schnell wie möglich eintragen zu können, das ist bei mir echt null. Ich trage es ein, ist am Eingang. Eingang sortiere ich abends und morgens. Deadline in die richtige Liste, fertig. Und du hast eben noch was zu den Labels gesagt. Ich habe das mal eine Zeit lang versucht, ne, als ich das mit Getting Things dann auch versucht habe. Es ist schon clever, weil wenn ich im Wartezimmer sitze beim Arzt und ich weiß, ich bin in den nächsten 15 Minuten dran, dann macht es absolut keinen Sinn, eine Aufgabe zu machen, die 60 Minuten dauert. Aber ich hatte so den Benefit irgendwie nicht draus. Ich habe das nicht oft genug genutzt. Ich fand aber nachträglich, es half zu verstehen, wie lange ich wirklich für Aufgaben brauche, weil man überschätzt, also man überschätzt seine eigenen Fähigkeiten und unterschätzt immer die Dauer der Aufgabe. Das habe ich dadurch so gelernt, dass man darauf, also dass man prinzipiell immer sich zu gut schätzt und die Aufgabe halt zu kurz. Ich habe das aber dann mit den Etiketten irgendwann aufgehört. Das einzige Etikett, was ich bei Apple Reminders habe, ist Warten auf. Also wenn ich auf die Zuarbeit von jemandem warte und das Gefühl habe, aber ich könnte das vergessen, dann schreibe ich mir das da auf. Und da gucke ich
Das ist
dann
bei
auch
mir eine
ab und zu.
eigene Liste. Also
Na
Aufgaben,
gut.
bei denen ich nicht weitermachen kann, die will ich nicht ständig sehen in meinem.
Genau, ist bei mir auch eine
Und
eigene Liste.
deshalb gibt es da kein Label für. Ich weiß, was du meinst mit dem, die Labels. Es ist schon lästig, wenn man die immer mit. Vor allem gebe ich die ja in der Regel direkt. Also zumindest die Dauerlabels vergebe ich direkt beim Eintragen. Und das ist schon so ein bisschen nervig. Da musste ich vorhin auch dran denken, als du gesagt hast, du hast dann immer das Handy in der Hand und schreibst das direkt auf. Ich hasse das. Also TickTick hat eine gute App, alles kein Problem, aber ich hasse es, mit dem Handy zu schreiben. Alles, was ich auslagern kann, ich beantworte Instagram-Kommentare und DMs am Rechner. Ich beantworte WhatsApp über WhatsApp-App, Web am Rechner. Und TickTick eben auch und sowas. Und wenn deswegen habe ich gerade überlegt, wie ich das mache. Und wenn ich zu Hause bin, also an meinem Rechner, ist TickTick standardmäßig offen, dann trage ich es auch direkt in TickTick ein. Wenn ich
Klar.
im Büro bin und habe nur das Tablet dabei und nur das Handy, dann landen die Aufgaben handschriftlich im Bullet Journal und ich mache abends, wenn ich meinen Tag plane, übertrage ich es am Rechner in TickTick. Weil mich macht das so irre. Also weiß ich auch nicht, meine Daumen sind irgendwie unkoordiniert dick, was weiß ich, mein Handy schreibt nicht die Dinge, die es schreiben soll und das geht mir auf den Keks.
Also da bin ich tatsächlich, das geht recht schnell. Da würde es länger dauern, Zettel und Stift zu holen. Und ich habe das Handy immer in der Hosentasche oder in der Jackentasche oder in der Tasche. Und deswegen läuft das ziemlich schnell. Aber solange du einen Weg gefunden hast, wie das für dich schnell geht und wenn du das dann danach überträgst, ist doch super. Ich mache tatsächlich, ich überlege gerade, wenn ich eine Aufgabe da eintrage, das Einzige, was ich tatsächlich noch mache, ist, wenn jemand sagt, bis übermorgen, dann trage ich noch die Deadline ein. Alles andere lasse ich weg. Also die Liste und bla, das mache ich erst, wenn ich den Eingang durchgucke.
Also die anderen Labels, wenn ich jetzt zum Beispiel 3M mache, ne, die Labels vergebe ich auch erst, wenn ich die Wochenplanung mache. Also das landet, bei mir landet es ja nicht im Eingang, weil mich das ganz nervös macht, wenn das nicht gleich ordentlich wegsortiert ist in die Kontextliste, in die es gehört. Sondern bei mir landet es direkt in der richtigen Kontextliste. Aber ich weiß ja jetzt noch nicht, was das für eine Dringlichkeit oder Wichtigkeit bekommt, wenn ich es dann nächste Woche mal mache irgendwie. Es sei denn, es ist eine Aufgabe, die jetzt halt dazwischen kommt und in meine aktuelle Wochenplanung kommt, dann kriegt sie alle Labels. Ansonsten sind die Label frei und ich mache das dann eben abends, Sonntagabend, wenn ich meine Woche plane. Aber ja, die Labels sind auch so ein kleines bisschen ein Schmerz. Und ich habe auch schon überlegt, das wegzulassen, aber ich brauche diese Klassifizierung zusätzlich. Also ich brauche die Zusatzinformationen. Und für mich ist das mit der Dauer auch tatsächlich primär das Hilfsmittel, um meine Zeitblindheit im Griff zu haben. Weil wenn ich das Label vergebe, denke ich aktiv darüber nach, wenn ich
nur entscheide, auf welche Aufgabe mache ich als nächstes, denke ich nicht mehr aktiv darüber nach, wie lange wird die dauern, sondern es ist mehr so, oh ja, die ist wichtig, die habe ich schon lange aufgeschrieben oder geschoben oder auf die habe ich Lust. Und mittendrin merke ich dann, das wird
Ups.
nichts mehr. Genau.
Ich hatte mal eine App getestet, die fand ich ganz witzig. Ich glaube, die hieß Sorted oder so, kennst du bestimmt. Da ging es tatsächlich, man hat die Aufgabe aufgeschrieben und die Dauer und hat dann, ich glaube, man konnte noch den Ort irgendwie angeben und dann hat die App automatisiert gesagt, so, die Aufgaben machst du dann in der Reihenfolge. Ich habe das dreimal getestet, das hat nicht funktioniert. Vielleicht war ich auch zu blöd und habe nicht alle Parameter richtig ausgefüllt, aber es war auch mehr eine Spielerei, um sich vom Eigentlichen, glaube ich, wieder abzulenken. Denn, also, du hast vorhin, ich glaube, vor 5 Minuten oder so gesagt, Motivationsproblem. Das habe ich tatsächlich auch ganz oft. Und ich habe mich mal irgendwann hingesetzt und überlegt, nachdem ich deine Folge gehört habe, zu was gibt mir Energie und was raubt mir Energie übrigens. Genau, und ich habe dann mir die Dinge aufgeschrieben und bin dann zu Motivation gekommen und habe überlegt, warum habe ich manchmal eigentlich keinen Bock zu korrigieren oder was muss ich tun? Und ich habe das heute Morgen getestet, weil dienstags ist dein Bürotag und mein unterrichtsfreier Tag. Und habe mich erstmal vor den Rechner gesetzt, mir die Aufgaben nochmal angeschaut, was muss ich tun. Und dann war ich eine halbe Stunde bei YouTube. Und tatsächlich bewusst, also ich habe mittlerweile auch YouTube Premium. Es ist der Hammer, wenn das Video einfach sofort angeht, ohne Werbung. Und habe gedacht, okay, ich frühstücke jetzt und schaue mir einfach mal zwei, drei coole neue Sachen an. Da geht es immer entweder um Produktivität oder irgendwelche Tools oder, ne? Und dann wollte ich anfangen. Und dann war Stille. Und ich weiß tatsächlich auch als Schülerin selber, ich kann nichts tun, wenn es absolut still ist, außer ich muss für eine Mathe-Klausur lernen. Da brauchte ich absolute Stille, witzigerweise. Und seitdem ich mir das so überlegt habe, warum kann ich manchmal, also warum bin ich unmotiviert? Ich habe immer was im Hintergrund laufen. Entweder Musik oder tatsächlich, das ist jetzt, ist eigentlich witzig, ich habe immer einen Film im Hintergrund laufen, den ich schon in- und auswendig kenne. Und das funktioniert. Also ich habe ganz oft hier fantastische Tierwesen im Hintergrund laufen oder ein, zwei Serien, die ich in- und auswendig kenne. Und dann setze ich mich und mache und das funktioniert. Dann mache ich den Pomodoro-Timer an. Nicht immer. Manchmal lasse ich ihn auch einfach links liegen. Aber das funktioniert. Also ich brauche etwas im Hintergrund, weil ich mit totaler Stille nicht arbeiten kann.
Das habe ich ja, weiß ich nicht, hoch und runter erzählt, dass das bei mir ja genauso ist. Musik funktioniert für mich als Motivator nicht so gut oder tendenziell eher seltener gut. Aufgaben, auf die ich gar keinen Bock habe, sind oft Aufgaben, die nicht stimulierend genug sind. Also so Standardzeug halt irgendwie so. Eine Kollegin von mir nennt es immer Monkey Work. Ne, also wo du auch einen Affen hinsetzen kannst und der klickt, also gerade im Job und der klickert dir die Rolle zusammen oder so. Und wenn das wirklich Sachen sind, wo ich weiß, okay, das habe ich schon 20.000 Mal gemacht und mir kann kein Fehler passieren, also das muss ich ausschließen können, dann höre ich ganz viel so Trash-TV-YouTube-Videos im Hintergrund. Es gibt jetzt irgendwie so, die sehen dann immer aus wie WhatsApp-Konversationen, wie vorgelesene WhatsApp-Konversationen auf Englisch. Gibt es irgendwie nur, also gibt es nicht auf Deutsch. Und das ist halt irgendwie so richtig, richtig schlechtes Zeug, ganz oft Reddit-Stories, die dann halt da irgendwie als Dialog sozusagen gelesen werden. Oder auch direkt vorgelesene Reddit-Stories. Ja, finde ich, geht nicht ewig. Irgendwann ist man so vollgemüllt, dass man das Gefühl hat, okay, ich muss mein Gehirn sauber machen. Aber das hilft tatsächlich. Du musst dich da nicht drauf konzentrieren, weil du daraus eh nichts Neues lernst. Es ist einfach nur. Wie früher beim Hausaufgaben machen, ich kann mich erinnern, beim Hausaufgaben machen habe ich immer, erst kam Cole Sievers, dann Remington Steele und zum Schluss Drei Engel für Charlie. Das
Ja,
waren
bei
so
mir war das auch so.
meine Hausaufgabenserien damals.
Ich finde das spannend, dass du sagst, du machst dir diese Reddit-Stories-Geschichten an. Ich könnte das gar nicht, weil es was Neues ist. Und wenn es was Neues und Unbekanntes ist, mein Hirn sagt, du musst da zuhören. Es könnte was Relevantes sein. Das geht gar nicht. Was ich manchmal habe, ist, ich habe ja hier noch einen Korrekturstapel liegen oder die tolle Steuererklärung, die wird auch nie alt, dass ich mich manchmal frage, warum habe ich eigentlich keinen Bock drauf? Dass ich mir wirklich bewusst überlege, warum. Und bei der Steuererklärung weiß ich das ganz genau. Wenn ich einmal anfange, ich werde dann auch schnell fertig. Aber ich habe ein Problem damit, wenn ich das einreiche, es fehlt immer. Irgendetwas fehlt immer. Und es kann aber nicht sein, weil ich habe eine Checkliste und die vervollständigt, da ist immer alles dabei und immer je nachdem, wer das beim Finanzamt bekommt, immer fehlt irgendeine Info, die entweder irgendwo anders steht oder die sie schon haben. Und das ärgert mich. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich das immer aufschiebe, weil eigentlich mache ich das ja gut genug. Was heißt gut genug? Ich muss ja nur die Rechnung und so sammeln und das Datum markieren, den Rest macht der Steuerberater, ne? Ich glaube, das ist der Grund, weil ich mich ärgere, dass quasi, weil ich das so gut vorbereitet habe, trotzdem wieder irgendwas zurückkommt. Das jedes Mal. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es das der Grund.
Also Steuererklärung, ich habe ja jetzt jahrelang keine gemacht, wie wir alle wissen, und habe ja Ende letzten Jahres die für 2019 gemacht,
Halleluja.
bevor die Frist ablief. Und das ist halt, deshalb weiß ich auch genau, warum ich gerade nicht weitermache. Das ist einfach schon so weit weg. Und ich habe in der Zwischenzeit mein Konto gewechselt, ohne die Kontoauszüge zu sichern.
Oh, wie
Und
macht man das dann jetzt?
das ist einfach ein Riesenproblem. Naja, du hast hoffentlich Belege und ansonsten kannst du das Geld halt nicht eintragen, weil wenn sie die Belege haben wollen, Pech gehabt, ne? So, und
Schade.
das sind alles so Sachen, wo ich mir immer denke, boah, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Entweder, wenn es dann große Beträge sind, versuchst du dann irgendwie noch irgendwelche Belege zusammenzusuchen, die du noch nicht hast oder so. Und manche Fragen kann ich dann auch einfach nicht mehr beantworten.
Verstehe ich.
Oder ich muss dann überlegen, warte mal, in dem Jahr war ich da jetzt schon, war ich dann noch selbstständig? Nee, weil selbstständig war ich nicht mehr. Aber wo war ich denn da angestellt? Bin ich da Auto gefahren? Wie oft bin ich denn da ins Büro gependelt? Oh, warte mal, da war schon Corona. Wie oft? So, ne? Und
Ja,
da habe ich,
man kommt von einem zum anderen.
genau, und da habe ich dann überhaupt keinen Bock mehr drauf, weil das so viel Kleinscheiß ist. Ich mir
Ja.
denke, ich will einfach nur die Belege, die ich hier liegen habe, irgendwie so Steuer einhacken, das Ding abschicken und gut ist. Aber auf der anderen Seite ist auch so, ne, ich habe, wie gesagt, am 30.12.23 die Steuererklärung abgegeben. Wir haben jetzt den 16.04. Ich habe immer noch keinen Bescheid. Ist auch geil.
Ja, fehlt bestimmt irgendwas.
Aber dafür hatte ich sofort die Aufforderung im Briefkasten für 2021 eine Steuererklärung
Natürlich.
abzugeben mit der Androhung von Strafgeld, weil 2021 hatte ich tatsächlich von meinem alten Arbeitgeber noch eine Bonuszahlung bekommen, die aber in der Lohnsteuererklärung eben nicht als Lohn erfasst wird, also nicht als Gehalt, sondern als andere Art von Zahlung. Und damit bist du zwangsläufig steuererklärungspflichtig. Das
Ah.
wusste ich aber nicht.
Ich auch. Und ich habe mich gerade gewundert, warum nicht erst ein Dings für 2020 kommt, aber das erklärt dann die Frage.
Genau, und wenn es ganz dumm läuft, also ich habe das dann natürlich sofort gemacht und abgegeben und so, aber wenn es ganz dumm läuft, zahle ich für 4 Jahre rückwirkend die Verzugsgebühren.
Nett.
Aha, und das ist bei 25 € mindestens pro Monat nicht so witzig.
Ich war jetzt nicht so gut in Mathe, aber trotzdem nicht witzig.
Muss man nicht ausrechnen.
Nee. Aber tatsächlich, ne, ich glaube, Finanzamt, außer man ist selber Steuerberater, es hat immer was Emotionales. Es ist immer ein emotionaler Grund, warum man auf gewisse Dinge keinen Bock hat. Und ich habe jetzt fast das eine Buch. Ich habe ja die Regel, dass ich erst ein neues Buch kaufe, wenn ich irgendeins fertig habe. Das funktioniert. Also, ich habe hier jetzt 20, 30 Bücher hier liegen. Und das funktioniert tatsächlich gerade sehr gut. Ich habe mir quasi so eine Buchkaufsperre selber aufgesetzt und Maulkorb. Und das nächste Buch, was ich lesen werde, ist tatsächlich das von Ali Abdal. Den habe ich jetzt seit 6 Jahren oder so auf YouTube. Und da ist ein Satz, den versuche ich immer
Warte
so
kurz,
einzubauen.
sag den Titel des Buchs noch.
Oh Gott, wie heißt das denn? Feel Good Productivity. So,
Ja,
ne?
damit die
Huh, huh.
Leute wissen, was sie kaufen, was sie nachkaufen sollen, kann ich nämlich auch sehr
Stimmt.
empfehlen.
Keine Werbung. Ich habe es noch nicht gelesen, aber so wie ich den Typen kenne und so wie er sich präsentiert und die Gespräche, die ich gehört habe, das Buch muss ja grandios sein. Und ein Zitat läuft mir immer wieder über den Weg. Irgendwie, was müsste ich tun, damit diese Aufgabe einfach wäre und Spaß macht oder irgendwie
Damit es
so,
Spaß
ne?
macht. Wie müsste es
Genau.
aussehen, damit es Spaß macht?
Genau. Und das versuche ich tatsächlich. Und ich habe das heute gemacht, als ich korrigieren wollte. Und ich habe dann angefangen, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Es war mir irgendwie zu voll, also habe ich hier erstmal alles weggestellt, aufgeräumt, dann die Klausur nochmal vernünftig dahingestellt und dann habe ich angefangen zu korrigieren mit irgendwas im Hintergrund natürlich. Und es hat gut funktioniert.
So, ich würde sagen, also mal abgesehen davon, dass wir schon wieder hier abendfüllend werden.
Immer.
Ja, wobei 20:20 Uhr habe ich gesagt, ne? Habe ich noch 6 Minuten.
Ah, es wird eng. Wenn du die 6, 8 Minuten Tonprobleme abziehst, haben wir noch ein paar.
Trotzdem würde ich mal Richtung Ende schielen wollen. Und die wichtigste Frage, die wir noch beantworten oder die du beantworten musst, denn ich habe keinen Plan, ist die nach dem Korrekturdesaster. Also wie mache ich mir das einfach in Anführungsstrichen? Die Frage, ich erinnere mich gerade vor allem an eine Frage von einem Follower, der dann gesagt hat, naja, er hat auch ADHS, ist Lehrer, hat auch ADHS und hat tatsächlich ein Problem mit der Regelmäßigkeit vor allem, also mit der Regelmäßigkeit und sich nicht ablenken zu lassen.
Regelmäßigkeit im Sinne von, ich korrigiere jeden Tag ein bisschen, oder?
Na, Regelmäßigkeit im Sinne von, ich lasse das nicht ewig liegen und folge meinen Impulsen und dann, ne, sondern wie kriege ich das regelmäßig rechtzeitig zurückgegeben?
Also ich spreche mal für ein, wie heißt das? Non-divergentes Hirn oder habe ich ein
Mhm.
divergentes Hirn? Doch, ne, war richtig.
Du bist neurotypisch.
Ah ja, so, genau, ne? Um nicht zu sagen, normales Hirn und so. Ich finde, das klingt immer ein bisschen doof, wenn der eine normales hat und ein unnormales. Deswegen, wenn irgendwas ADHS-typisches nicht passt, musst du dann dich einklinken. Also das Erste, was mir geholfen hat, ist, es gibt so eine Frist, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, alle anderen Zuschauer, vor allem Zuhörer. 2 Wochen bevor die nächste Arbeit geschrieben wird, muss die alte zurückgegeben worden sein, mindestens 2 Wochen vorher. Das ist schon mal das Rechtliche. Zumindest wurde mir das so in der Ausbildung beigebracht. Und jetzt habe ich für mich, ich habe immer einen Durchhänger. Also wenn man eine Arbeit konzipiert, dann muss man auch immer einen Erwartungshorizont konzipieren. Und ich habe mir immer vorgenommen, immer wenn meine Schülerinnen und Schüler diese Arbeit schreiben, dass ich in der Zeit, meistens sind es 90 Minuten bei mir oder 135, dass ich in der Zeit den Erwartungshorizont mache. Weil ich fange manchmal nicht an zu korrigieren, weil ich weiß, dieser Erwartungshorizont, den muss ich noch mal, und der hat irgendwie 10, 12 Seiten teilweise, ne? So. Und das wird mir gerade zum Verhängnis. Also die Klausur, die ich hier liegen habe, die liegt hier noch, weil ich weiß, A, Gedichtanalyse, toll. Und B, ich habe den Erwartungshorizont noch nicht gemacht. Das war der fatalste, ich wusste das mit Ankündigung. Das wäre der erste Tipp. Also dass dieses Organisatorische schon mal weg. Dann habe ich für mich die Regel, ich lege das hier alles hin. Ne? Rotstift 2 Stück, Tippex, Klausuren rechts, die ich fertig habe links. So, ich schiebe das dann rüber. Und da habe ich wirklich für mich die Regel, aber ich glaube, das sagtest du mal, es funktioniert bei dir nicht. Ich arbeite wirklich 5 Minuten, wenn ich dann keinen Bock mehr habe, höre ich auf. Das funktioniert bei mir sehr gut.
Doch, die Regel habe ich, also bei mir ist heißt es die 8-Minuten-Regel, weil
Naja, okay.
das ist aber ja, das ist sehr individuell. Ich habe festgestellt, bei mir ist 8 Minuten der kritische Punkt. Wenn ich 8 Minuten überstehe,
Ja, okay.
dann komme ich entweder in den Flow und mache automatisch weiter oder es nützt nichts und macht keinen Sinn.
Aber das wäre ja schon mal was zu überlegen, was ist so die Hemmschwelle? 5 Minuten, 8 Minuten, 10 Minuten. Und ich habe da wirklich Moment, dann höre ich wirklich auf. So, und das weiß mein Hirn. Das heißt, wenn ich wirklich keinen Bock habe, gibt es wirklich diese Exit-Tür. Ne? So, und in den meisten Fällen, 80% der Fälle, läuft es gut. Und ich habe dann tatsächlich hier auch immer was zu trinken stehen und auch ein bisschen was Süßes, einfach um mein Hirn ein bisschen, um mir irgendwie ja, eine Freude zu bereiten. Und ich korrigiere dann. Und was ich jetzt mache, auch wenn es zeitintensiver ist, ich korrigiere immer zweimal. Einmal nur sprachlich, das liegt daran, dass ich Englisch und Spanisch immer korrigieren muss. Weil ich das Problem habe, wenn ich das sprachlich korrigiere, kann ich mich nicht zeitgleich auf den Inhalt fokussieren. Wenn ich das mache, brauche ich unheimlich viel Gehirnleistung und dann bin ich total langsam. Ich habe das mal ausprobiert. Und deswegen korrigiere ich erst alles sprachlich. Ich muss also quasi inhaltlich nicht ganz verstehen, also schon, um natürlich die Grammatik zu korrigieren, aber ich muss jetzt nicht wissen, ob das jetzt zu dem Gedicht passt, sondern es geht rein um die Korrektur grammatikalisch. Und je nachdem, ob Sek 1 oder Sek 2, bei Sek 2 ist ja viel einfach nur Text und bei Sek 1 ist oft auch vieles so Lückentext, Multiple Choice, sowas. Und damit ich da fair bleibe und das Gefühl habe, ich komme voran, Mache ich bei Klausuren oder Klassenarbeiten, die so Multiple-Choice-Aufgaben, also eher geschlossenere Aufgabentypen haben, da korrigiere ich aufgabenweise. Also ich mache dann bei jedem Aufgabe 1, bei jedem Aufgabe 2, dann kann ich sagen, ey, ich habe bei allen schon Aufgabe 1 fertig. Das motiviert mich, weil ich danach das Gefühl habe, ich habe was geschafft. Und der Nebeneffekt ist, ich bin sehr, also ich werde fairer, objektiver dadurch, weil ich A, irgendwann nicht mehr weiß, wessen Klausur habe ich hier liegen. Und B, es kann ja sein, dass ich heute Aufgabe 1 anders bewerte als morgen. Einfach weil ich, ne, weiß ich nicht, schlechter drauf, besser drauf. Und so habe ich auch immer denselben Modus. Und bei Sekt-2-Klausuren sprachlich einmal durch, das mache ich bei allen. Und ich gebe erst Punkte bei der inhaltlichen Korrektur. Wenn man das erste Mal macht, denkt man, oh Gott, das dauert alles viel länger. Aber für mein Hirn ist es leichter, weil ich echt, ich kann das nicht mehr. Zeitgleich Inhalt und Sprache, das, ich vergesse dann den Inhalt. Und das ist bei Spanisch-Englisch echt ein bisschen schwierig.
Ich überlege gerade, wie mir das ginge. Ich glaube nicht, dass ich das umsetzen könnte, weil für mich ist es tatsächlich so, ich habe ja schon ein Problem damit, mein Magazin nochmal Korrektur zu
Habe ich auch
lesen.
gerade dran gedacht.
Also ich habe jetzt eine Freundin, die das für mich dankenswerterweise macht, weil für mein Gehirn ist das abgeschlossen. Wenn wir uns einmal damit beschäftigt haben, sind wir fertig. Und es kostet mich unfassbar viel Überwindung, nochmal anzufangen. Und es kostet mich unfassbar viel Gehirnenergie, um darauf konzentriert zu bleiben. Und nicht einfach drüber wegzulesen. Deswegen weiß ich tatsächlich nicht, ob der Tipp für neurodivergente Gehirne funktioniert, aber also ADHS ist ja nicht gleich ADHS, ne? Es ist ja jeder anders. Insofern kann man ja mal ausprobieren einfach.
Man kann auch da sagen, ich korrigiere es aufgabenweise und mache da sprachlich Inhalt zeitgleich. Also ich habe das für mich getestet, ich kann das nicht. Ich werde dann schluderig. Also ich vergebe dann quasi, ich werde dann strenger, weil ich Inhaltspunkte übersehe. Und deswegen mache ich das also erst sprachlich und dann den Inhalt. Und dann geht der Inhalt für mein Gefühl auch schneller, weil das Sprachliche ist schon weg. Das blendet mein Hirn dann nämlich aus. Ja, das mit dem Erwartungshorizont, also das ist für mich das Nonplusultra. Wenn ich das habe, dann weiß ich, ja, ich muss eigentlich nur noch Punkte eintragen, quasi, wenn ich das Sprachliche hinter mir habe. Und was ich auch gemacht habe, ist, wir sind ja verpflichtet, steht im Schulgesetz, jeden Schüler, jede Schülerin individuell zu fördern. Und auch das durch die Klausuren. Und ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen da noch so ellenlang Kommentare drunter setzen. Habe ich am Anfang auch gemacht. Mache ich nicht mehr, einfach um Zeit zu sparen. Und ich habe für jede Klausur, auch in der Sek 1, einfach unten so ein Raster, Förder- und Wiederholungsempfehlung oder irgendwie so. Und da kreuze ich die Dinge an, die wiederholt werden sollen und habe dann die Kompetenz nochmal aufgelistet und Übungen, also aus dem Buch nochmal rausgesucht. Und das kreuze ich an. Weil ich denke, jemand, der wirklich sich verbessern möchte, guckt sich das an und macht es. Und ob das jetzt als Checkliste steht oder als Text, für mein Hirn, ich bin ein sehr visueller Typ, deswegen Kanban-Board und so weiter, wäre die Checkliste ein Traum. Text wieder wäre für mich der Untergang.
Ja, also das kann ich auch nur empfehlen für neurodivergente Schüler, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du im Text was überliest, weil du halt schnell drüber, weil du willst ja, ne, das große Ganze erfassen, ist relativ groß. Also ich würde es auch mal mit Checklisten machen, zumal man die als Schüler abhaken kann und dann sicher weiß, man hat nichts verpasst.
Ja.
Genau.
Und was mir auch, also was der Person vielleicht auch helfen könnte, ist, es gibt Menschen, die können das, ich kann das nicht. Wobei es kommt darauf an, mit wem. So ein Accountability-Partner, also das im Grunde, was du machst, jeden Donnerstag, glaube ich, ist es, ne?
Alle
Oder
zwei
einmal im
Wochen.
Monat, genau, irgendwie so, dass man wirklich jemanden hat, der quasi einmal spiegelt, ne? Und dass man sagt, okay, ich werde jetzt korrigieren, ich mache die sprachliche Korrektur und das 60 Minuten. Gucken wir mal, wie weit ich komme. Und der andere macht dann irgendwas anderes. Und das hat bei mir, also so bin ich durchs Referendariat gekommen. Ich hatte eine Freundin, die hat. Die ist, was hat die studiert? Apothekerin wollte sie werden. Und die hat studiert und dann saßen wir so, ne? Es war nicht Zoom, sondern Skype. Und wir haben dann tatsächlich uns immer verabredet abends, 18 Uhr, und haben gesagt, so, okay, wir arbeiten jetzt eine Stunde, jeder macht seinen Kram. Und wir haben das auf die Spitze getrieben, wir haben dann Bildschirmteilung noch aktiviert, dass man auch bloß sieht, wenn der andere irgendwas anderes macht. Und haben dann nach der Stunde ein bisschen gequatscht und dann ging es wieder weiter. Das könnte auch helfen, wenn jemand nicht in die Gänge kommt oder sich leicht ablenken lässt.
Da hake ich kurz ein, bevor ich noch eine Frage habe zu einem deiner Tipps. Das, was Jasmin meinte, ist mein Coworking alle 2 Wochen donnerstags über Zoom. Aber ihr könnt natürlich auch in der Discord-Community jederzeit euch einen Accountability-Partner suchen und euch da zum Coworken verabreden. Ihr könnt das auch, das passiert inzwischen relativ häufig über meinen Zoom-Raum, der ist ja offen für euch. Also den Link findet ihr ebenfalls in Discord. Also wenn euch Discord nicht taugt, weil da die Kamera immer 100 Jahre braucht, um sich einzuschalten, dann könnt ihr gerne auch den Zoom-Raum dazu benutzen. Aber verabredet euch bitte einfach auf Discord. Dann könnt ihr eure eigenen Coworking-Zeiten ausmachen. Das ist auch ein Tipp, den ich, das wäre mein erster gewesen, mein erster Tipp, weil das tatsächlich, das funktioniert einfach, das hilft.
Was
Ich
ich
habe noch mal eine
manchmal,
Frage.
manchmal auch mache, fällt mir gerade ein, wenn man keinen Accountability-Partner findet, einfach bei YouTube Study with Me Video irgendwas eingeben. Da gibt es ganz viele von Ali Abdel zum Beispiel, mache ich auch manchmal an. Dann sitzt er in einem Café und arbeitet an seinem Buch. Ist auch gut, funktioniert für mich auch.
Ja, funktioniert für mich tatsächlich nicht.
Ach,
Also
witzig.
ich brauche jemanden, mit dem man vorher auch sagt, so, ich mache jetzt XY, was machst du? Und dann macht man gemeinsam Pausen und sich dann auch nochmal fragt, und hast du, wie weit bist du
Ah ja, okay.
gekommen? Weil Ali Abdal kontrolliert mich nicht, ob ich da jetzt wirklich was gemacht habe oder nebenbei gelesen habe oder so. Genau, ich habe nochmal eine Frage zu deiner 5 Minuten, meiner 8 Minuten-Regel. Du hast ja gesagt, du hörst dann auch tatsächlich auf. Aber wie kriegst du dann so eine Klausur durchkorrigiert? Also ich weiß nicht, wie viele Schüler hast du? 20, 25, 25 Klausuren. Wenn du bei jeder nach 5 Minuten aufhörst, weil du keinen Bock mehr hast, dann wird das nichts mit 2 Wochen vor der nächsten Arbeit, ist die Klausur fertig.
Oh, das, doch, man hat schon 2, 3 Monate zwischendurch Zeit, in der Regel, aber ja. Zu 80% der Fälle funktioniert das, dass ich nach 5 Minuten einfach weiterarbeite. Wenn ich nach 5 Minuten echt sage, nee, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt aufhören, dann versuche ich zumindest zu verstehen, warum. Und in der Regel sind es immer dieselben Gründe. Grund Nummer 1, ich bin zu müde. Ich habe schlecht geschlafen, ich habe keine Energie und es war eigentlich schon dämlich, mich versuchen dran zu setzen. Das ist ein Grund. Grund Nummer 2 ist das, was ich gerade gelesen habe, bricht mich so auf. Das habe ich tatsächlich auch. Also, dass Schüler Fehler immer und immer wieder machen. Ich weiß, nicht böswillig meistens, aber dann so wirklich so Basics, dass ich echt sage, bitte macht nicht das, sondern hier 20 andere Varianten und es kommt die eine Variante, die nicht eben soll. Und es, na, dann bin ich schon angepisst manchmal, dann höre ich auf. Und das Dritte ist, wenn, ich sag mal, der Baum brennt. Also wenn ich weiß, ey, ich habe, ne, so wie gleich, ich muss auch eine Podcast-Folge veröffentlichen, auch wenn die keine Deadline hat, aber ich habe den eigenen Anspruch an mich. Wenn meine Gedanken so wandern, dann kann ich mich nicht konzentrieren, ergo kann ich nicht korrigieren. Und ich versuche vorab, bevor ich mich an so eine Korrektursätze, mich in so eine gute Stimmung zu bringen, indem ich zum Beispiel bei YouTube mir erlaube, dass ich wirklich 10 Minuten irgendwas Cooles gucke. Entweder etwas Neues oder etwas, von dem ich weiß, es motiviert mich. Ich habe quasi die Belohnung so ein bisschen vorgeschaltet. Und das funktioniert bei mir. Es gibt Menschen, bei denen funktioniert das gar nicht. Die gucken dann halt eine Stunde YouTube und denken, oh, naja, ne? Bei mir funktioniert das. Und eben diese 3 Male oder die Möglichkeiten, wo ich nach 5 Minuten wirklich aufhöre, klar, wenig Schlaf, ja, dann sieh zu, dass du am nächsten Tag mehr schläfst. Jetzt gibt es Klausuren. Wenn ich die weglege, dann wird es ja nicht besser. Ich muss also da durch. Und ich habe mir angewöhnt, man hat so als Lehrkraft, ich bin zwar kein Fan davon, Schüler in Schubladen zu stecken, aber man weiß irgendwann, okay, der macht es gut, der hat sprachlich ein bisschen Probleme, der, bei dem weiß ich nicht, ist ein Überraschungsgast oder Überraschungspaket. Ich versuche erst die Anstrengenden zuerst, tatsächlich. Dass ich wirklich, ich sortiere die nicht, ich nehme mir die dann raus und lege sie wieder zurück, weil Schüler mal fragen, sortieren Sie die nach Noten? Nein, habe ich keine Zeit für. Aber ich suche mir manchmal gezielt die Klausuren raus, wo ich weiß, da wird es länger dauern. Das heißt, ich habe dann zeitlich mehr Puffer. Wenn ich jedes Mal nach 5 Minuten aufhöre, habe ich trotzdem hintenrum mehr Zeit. Und was ich dann mache, ist, wenn ich meine Klausur geschafft habe, bei der ich echt gedacht habe, ey, das war eine Geburt, dann nehme ich mir eine, wo ich weiß, es geht ganz schnell. So eine, wie so eine Belohnung. Und das hilft mir zum Beispiel auch. Aber ich habe es ganz selten, dass ich nach 5 Minuten aufhören. Und wenn, sind es wirklich eines dieser 3 Gründe? Einfach mal herausfinden, also welcher Grund ist es, dass man gerade selber sagt, ich muss jetzt aufhören?
Genau, und wenn Ablenkbarkeit der Grund ist, dann ist tatsächlich nochmal Bodydoubling, also Coworking mit jemand anderem geht auch digital, etwas auf die Ohren, damit dein Gehirn nicht so laut wird und dich ablenkt, aber nichts, was dich wahnsinnig geistig fordert, ne? Also optimalerweise etwas ohne Text, wenn man da sonst dazu neigt, dahin zu hören. Und was ich auch empfehlen kann, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt beim Korrigieren tatsächlich möglich ist, irgendetwas in der Hand. Also ich sitze hier zum Beispiel, ich habe in einer Hand meinen Stift, mit dem kann man spielen, und ich habe in der anderen Hand, und das ist irgendwie mein Standardding, so ein Spiralhaargummi. Das habe ich immer ums Handgelenk, weil ich beim Arbeitstag alle paar Stunden so einen Rappel kriege und meine Haare nicht mehr aushalte, und dann muss ich die zusammenbinden. Also habe ich das immer dabei. Und immer, wenn ich irgendwo rumsitze, beim Autofahren als Beifahrer grundsätzlich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, jetzt bei uns, ich habe das immer so in der Hand und roll das so zwischen meinen Fingern hin und her. Mehr mache ich damit gar nicht. Immer die gleichförmige Bewegung.
Der Blitzableiter.
Fidget Toy, halt einfach.
Ja,
Und
ich will
wenn
ja.
du mit einer Hand korrigieren kannst, dann würde ich dir empfehlen, mit in der anderen Hand auch sowas, also irgendwas, was mal keine Sauerei und keinen Lärm macht. Aber das kann der Stimulus sein, der deinem Gehirn fehlt, um dich längerfristig zu konzentrieren.
Ich überlege gerade, wie ich das mache. Ich habe nämlich gerade beim Schreiben, ich habe den Deckel in der Hand, den drehe ich, das hilft mir. Aber ich glaube, wenn ich korrigiere, brauche ich die linke Hand, um den Zettel festzuhalten, weil der beim Schreiben sonst rutscht. Das müsste ich mal testen, ob das geht, wenn ich was drunter lege, dass es dann nicht so rutscht.
Ja, oder
Also
was
ich,
drauf, kannst ja unten in
oder
die
was
Ecke
drauf.
irgendwas
Genau.
drauflegen.
Ginge auch. Aber das könnte auch helfen, ja. Ich habe tatsächlich witzigerweise, wenn ich korrigiere, bei mir geht auch was mit Text. Also ich kann auch. Wie gesagt, einen Film nebenbei laufen lassen mit Text ist kein Problem. Ich blende das aus. Was ich aber nicht zum Tod nicht ab kann, ist, wenn ich arbeite und draußen zwitschert ein Vogel. Es tut mir leid, aber das lenkt, es lenkt mich total ab. Oder wenn draußen jemand die Mülltonne dann von A nach B zieht, weil meine Aufmerksamkeit sofort dahin geht. Wenn ich aber was im
Also,
Hintergrund habe, was ich kenne oder was irgendwie Musik ist, das funktioniert total gut.
das ist interessant. Musik mit Text geht bei mir gar nicht, weil ich da auf
Okay.
den Text höre, geht 0,0. So Sprache geht, wie gesagt, nur wenn ich irgendwas mache, was so Routine-Sachen sind, das eigentlich, ne, so. Und wenn ich irgendwas mache, was Hirnleistung, also kreatives Magazin schreiben und so, dann habe ich ja meistens Ambience-Videos an, also so Naturgeräusche oder Bibliotheks- oder Cafégeräusche, irgendwie sowas. Und ich habe festgestellt, bei mir sind es nicht die Vögel, bei mir sind es Grillen. Ich kann mir ums Verderben keine Videos, also Nachtvideos, Nacht am See gibt es ganz oft, ne? Oder so Nacht am Fluss oder so. Dann hast du so Wasserplätschern und
Das
Grillen.
Zirpen.
Und mich macht dieses Grillengeräusch so aggressiv,
Sehr witzig.
das geht einfach überhaupt gar nicht. Also hat jeder
Witzig.
seine Geräusche, die funktionieren oder eben auch nicht.
Aber das ist ja auch das Schöne, ne? Einfach eigentlich deine Methoden durchgehen, meine durchgehen und dann merkt man ja
Ja.
ganz schnell, okay, die Methode geht gar nicht, die ist schon besser, auch die funktioniert und dann einfach mal 2, 3 Wochen testen. Hat ja jeder so seine Geräusche, die eher mit, so wie Gerüche, man verbindet das ja mit Dingen. Und es kann ja sein, dass ein Geräusch, zum Beispiel so ein Feuerflackern, ich das toll finde, aber jemand da total Angst vor hat, weil als Kind, ne, irgendwas, das darf man ja nicht vergessen.
Ja.
Eigentlich sind wir ja alle irgendwie, irgendwas Emotionales treibt uns ja immer an. Es hat ja immer einen Grund, warum man etwas nicht machen will, glaube ich. Vielleicht nicht immer, aber ich glaube schon oft.
Glaube ich auch. Gut. So, bevor wir hier jetzt noch weiter eskalieren,
Und der
beschließe ich.
Ton noch mal 20 Mal abkackt.
Ja, mit dem um den Ton. Ich hoffe, dass ihr davon nicht mehr allzu viel mitkriegt, wenn ihr das jetzt hört. Aber wir hatten massive Tonprobleme. Jasmin war ständig weg. Ihr Equipment hat beschlossen, nö, nö, du bist zu spät dran. Achtung, Erinnerung, du wolltest einen Podcast aufnehmen. Hör mal
Mach ich
auf hier
vielleicht noch.
jetzt. aber wie gesagt, ich hoffe, ich habe das einigermaßen vernünftig rausgeschnitten bekommen und ihr bekommt es nicht mit. Jedenfalls war es das für die dritte Folge der Zeitplauderei. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Schön, dass du mitgemacht hast. Ich habe übrigens vorhin überlegt, ich glaube, das ist sogar schon die vierte gemeinsame Folge, weil wir haben das Lerncoaching ja auch noch gemacht.
Ja, stimmt, mit auch noch mit Bezug auf ADS auch so ein bisschen, ne?
Also, es war mir ein Fest. Auch mit den Tonproblemen. Und wenn ihr weiterhört, also vor allem die Lehrkräfte unter euch, ne, wenn ihr mehr Tipps wollt, auch konkretere Tipps so zur Unterrichtsgestaltung und sowas, da bin ich einfach raus. Ich verlinke euch Jasmins diverse Kanäle in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr die Folge diskutiert, wie immer auf Instagram und, wenn ich es nicht schon wieder vergesse, natürlich auch auf Discord. Da gibt es einen eigenen Channel, der Podcast heißt, in dem ich bisher nur angekündigt habe, dass wir da den Podcast diskutieren und dann montags immer vergesse, euch an die Folge zu erinnern. Wir werden sehen. Vielleicht denke ich ja dieses Mal dran.
Ich erinnere dich.
Sehr gut. Du kannst ja einfach in den Discord-Channel kommen und mitdiskutieren. Dann muss ich dir die Fragen nicht weiterleiten.
Stimmt.
Genau. So, es war mir ein Fest. Ich schneide dann jetzt mal hier unsere Tonaussetzer raus. Und ich wünsche euch und dir, Jasmin, eine schöne Woche. Passt auf euch auf und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.